Schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über die Apostelgeschichte und ich bete noch zu Beginn. Ja, Jesus, danke dafür, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen, um dich zu loben, dich zu preisen, um dir zu danken für das, was du für uns getan hast, wo wir gesungen haben davon. Danke, dass wir gemeinsam den Blick wieder auf dich richten dürfen und dass wir jetzt gemeinsam in dein Wort schauen dürfen, in die Apostelgeschichte, wo wir so eindrücklich beschrieben sehen, wie du gewirkt hast, wie du dein Reich, deine Gemeinde gebaut hast. Danke, dass wir uns da immer wieder ermutigen lassen können und wissen dürfen, du baust auch heute dein Reich und deine Gemeinde unter uns. Und Herr, so bitte ich dich, dass du mich jetzt gebrauchst, dass du mir einfach deine Worte gibst, dass du durch mich sprichst und dass du unsere Herzen öffnest, um einfach ganz neu von dir berührt und ermutigt zu werden. Amen. Ja, wir sind heute in Apostelgeschichte 15. Wir sind direkt in der Mitte von der Apostelgeschichte und haben mit dem sogenannten Apostelkonzil auch eine ganz, ganz zentrale Stelle für die gesamte Apostelgeschichte, ja, für die gesamte Gemeinde an sich, für die Geschichte der Gemeinde. Wenn man die Apostelgeschichte liest, dann sieht man, wie sich der Auftrag Jesus, dass die Jünger hingehen sollen in alle Welt, zu allen Nationen, um alle Menschen zu Jüngern zu machen, wie sich das mehr und mehr entwickelt hat. Sie haben wirklich in Jerusalem begonnen und sind dann langsam, muss man sagen, in Schwung gekommen und das Evangelium hat immer größere Kreise gezogen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert die Apostelgeschichte immer wieder. Also wenn man die Apostelgeschichte liest, dann sieht man, wie Gott gewirkt hat, wie der Heilige Geist Leute befähigt und berufen hat, wie Wunder geschehen sind, wie Leute zum Glauben gekommen sind, wie immer mehr nicht nur die Juden, sondern dann auch die Samariter und nachher die Heiden, die Nationen zum Glauben gekommen sind. Und mir geht es dann oft so, dass ich mir denke, wow, die gute alte Zeit, schön war es, schön wäre es, wenn es heute auch noch so wäre, wie zu Zeiten der Apostelgeschichte. Aber es ist nicht so, dass es nur damals passiert ist und heute gar nicht mehr, sondern wenn wir uns ein bisschen informieren, was weltweit geschieht, dann sieht man, dass die Gemeinde Jesu noch nie so schnell gewachsen ist wie heute. Also es geschieht in ganz, ganz vielen Gegenden der Erde, dass Menschen aus verschiedensten religiösen und kulturellen Hintergründen zum Glauben an Jesus kommen und in noch so schwierigen Situationen, gerade dort, wo die Gemeinde Jesu verfolgt und wirklich bedrückt ist oder unterdrückt ist, gerade dort wächst die Gemeinde. Und die Apostelgeschichte soll auch uns immer wieder neu motivieren und begeistern für das, was Gott getan hat und auch für das, was Jesus für uns getan hat, was er am Kreuz getan hat. Wir haben heute schon einiges gehört davon. Es geht um die Gnade Gottes. Es geht darum, dass Gott uns gerettet, erlöst und befreit hat. Und das Thema der heutigen Predigt ist eben auch die Gemeinde Jesu in der Freiheit, probieren wir es nochmal, in der Freiheit vom Gesetz. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 14 die letzten Verse vor unserem Kapitel. Da wird eben beschrieben, dass Paulus und Barnabas zunächst von Antiochien aus, das war so die Tochtergemeinde von Jerusalem, die sich aber relativ schnell entwickelt hat zu einer richtigen Missionsstation. Dort sind Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, aber das Evangelium ist dort nicht stehen geblieben, sondern von Antiochien aus sind eben dann Paulus und Barnabas ausgesandt worden zu ihrer ersten Missionsreise. Da lesen wir in Apostelgeschichte 13 und 14 davon. Da hat der Thomas vor zwei Wochen, glaube ich, gepredigt darüber. Und wo wir viel davon lesen, wie Gott Großes gewirkt hat, wie er Paulus und Barnabas gebraucht hat, um das Evangelium weiterzugeben, um Menschen für Jesus zu gewinnen, wo auch Menschen aus Nationen zum Glauben gekommen sind, wo Zeichen geschehen sind, Wunder geschehen sind, wo Großes geschehen ist und einfach die Gemeinde Jesu gewachsen ist. Und der Paulus und der Barnabas sind dann am Ende dieser ersten Missionsreise wieder zurück nach Antiochien, um dort eben zu berichten. Paulus und Barnabas, das waren keine so Pioniermissionare, die völlig autonom gewirkt haben, die allein unterwegs waren, die ihren eigenen persönlichen Ministry-Bereich aufgebaut haben, sondern sie waren von der Gemeinde und vom Heiligen Geist, wie wir in Apostelgeschichte 13 lesen, ausgesandt. Sie waren immer verbunden mit dieser Gemeinde. Die Gemeinde hat für sie gebetet, die Gemeinde hat sie unterstützt und sie haben sich der Gemeinde gegenüber auch verantwortlich gefühlt. Sie sind dann eben wieder zurückgegangen nach Antiochien Und wie wir hier lesen, haben sie davon berichtet, was Gott Großes getan hat und dass Gott eben auch den Nichtjuden die Tür zur Rettung durch den Glauben geöffnet hat. Das heißt, die Jünger, die haben von Anfang an gewusst, Jesus hat sie berufen, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Nationen. Das war für alle klar. Für alle war klar, das Evangelium ist eine Botschaft, nicht nur für die Juden, sondern auch für die anderen. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, das ist recht langsam in Bewegung gekommen. Da war der missionarische Motor, der hat zu Beginn noch ein bisschen gestockt und gestottert. Und erst durch die erste Verfolgungswelle sind die Christen von Jerusalem weggegangen und haben dann in anderen Städten, in anderen Gegenden das Evangelium erzählt. Aber für die Juden, auch für die Jünger, war es zu Beginn noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einmal, dass wirklich auch Nicht-Juden, dass Heiden zum Glauben kommen. Die Juden haben sich als auserwähltes Volk gesehen und Kontakt zu Heiden war eigentlich verboten. Und mehr ist aber dazu gekommen, dass eben die Heiden auch zum Glauben gekommen sind und dann auch in die Gemeinde gekommen sind. Oder wie eben Paulus und Barnabas hier berichten, Gott hat den Nichtjuden jetzt wirklich die Tür zur Rettung geöffnet. Und davon berichten sie. Also sie kommen dann nach Antiochien zurück und für sie war es sicher auch eine Zeit, wo sie ein bisschen wieder gestärkt werden. Hier heißt, sie sind für längere Zeit bei den Jüngern in Antiochia geblieben, wo sie ein bisschen erholen haben können, weil wenn wir die Kapitel davor lesen, da gab es auch Verfolgung, da gab es starken Gegenwind, da gab es Anfechtungen, Herausforderungen und da haben sie ein bisschen aufgetankt. Aber mit dieser Ruhe war es, wie wir jetzt in unserem Text, im heutigen Text in der Apostelgeschichte 15 sehen werden, mit dieser Ruhe war es relativ schnell vorbei. Und da lesen wir eben zu Beginn in den ersten 5 Versen, die lese ich jetzt mal vor. Da heißt es, doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochien und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sie allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Also das sind jetzt diese Judaisten oder diese jüdischen Gläubigen sind nach Antiochia gekommen. Die haben natürlich mitbekommen auch, wie gesagt, da war enger Kontakt zwischen der Muttergemeinde und dem, was draußen im Missionsfeld geschehen ist. Die haben mitbekommen, dass die Heiden jetzt zum Glauben gekommen sind, dass die Nichtjuden zum Glauben gekommen sind. Und denen war es unbedingt wichtig, dass sie hingehen und dass sie gleich einmal für Ordnung sorgen. Dass sie sagen, ja, es ist schön und gut, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wir lesen ja auch darüber, sie haben sich darüber gefreut. Aber dann haben sie gesagt, so einfach geht es noch nicht. Also es reicht ja nicht, dass man nur an Jesus glaubt und das, was er getan hat. Sondern sie sagen, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, sie müssen sich beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Ohne Beschneidung, ohne dass man praktisch zuerst Jude wird, ist es unmöglich, dass man Christ wird. Weil das war ja das. Es war im Alten Testament war es ja auch so. Wir lesen, dass Menschen aus den Nationen zum Glauben an den einen wahren Gott gekommen sind, dass sie dann Juden von der Religion her geworden sind. Aber das Wichtigste war, sie mussten sich beschneiden lassen und sie mussten das Gesetz Mose einhalten. Dann hatten sie die Möglichkeit, dass sie als sogenannte Proselyten in das Volk integriert worden sind. Und das war für diese, ich nenne sie wieder Judaisten, für diese jüdischen Gläubigen, war das ganz, ganz wichtig, dass sie das von Anfang an klar machen. Sie sind dann eben auch nach Antiochia gegangen, um eben mit Paulus, mit Barnabas, auch mit der Gemeinde dort zu reden und das eben klarzustellen. Gnade alleine reicht nicht. Es braucht das sogenannte Jesus-Plus-Evangelium. Jesus plus eigene Gerechtigkeit. Jesus plus eigene Leistung, in dem Fall plus Beschneidung und plus Gesetz des Moses zu befolgen. Und dann lesen wir davon, dass es zu einem heftigen Streit gekommen ist. Ja, dass Paulus und Barnabas und auch die anderen, die haben dem ganz, ganz klar widerstanden. Das war jetzt kein kleines Thema, das war jetzt kein Randthema, wie ja, man diverse Sachen stehen lassen kann. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Das sind vielen, vielen Punkten, die Gemeinde oder gerade der Apostel Paulus hat das sehr stark vorgelebt, wo er Dinge einfach stehen hat lassen. Aber hier geht es jetzt ans Eingemachte, kann man sagen. Hier geht es wirklich ums Evangelium und die Kernbotschaft an sich. Und da haben es denen heftig widerstanden. In anderen Übersetzungen heißt es, sie haben heftig gestritten. Und das war im Orient, die Leute sind ein bisschen emotionaler. Also da sind definitiv die Fetzen geflogen. Also da hat es gekracht und die haben sie wirklich befetzt um diesen einen wichtigen Punkt. Weil Paulus und Barnabas, die anderen, die wollten nicht weggehen davon. Die haben klar gesagt, na, Evangelium ist Rettung rein durch Gnade. Und um das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, worum es da gegangen ist oder was für Auswirkungen das gehabt hat, was da auf dem Spiel gestanden ist damals, da ist wichtig, dass man auch in den Galaterbrief schaut. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der Galaterbrief eben vor dem Apostelkonzil geschrieben worden ist. Einige sagen oder nehmen sogar an, dass der Paulus den Brief geschrieben hat, wie sie auf dem Weg von Antiochien aus nach Jerusalem dann gewesen sind. Und Paulus schreibt den Brief an Galatien, an die Gemeinden, die während der ersten Missionsreise entstanden sind. Also wo wir in Kapitel 13 und 14 davon lesen, was für ein geistlicher Aufbruch da war und wie in den verschiedenen Städten Gemeinde Jesu entstanden ist. An diese Gemeinden schreibt Paulus eben den Brief an die Galater. Und es ist wichtig, dass wir diesen Hintergrund haben, weil dann sehen wir, das war echt kein kleiner Streit, sondern das war, ja, da ist ein bisschen das Ganze, die Verbreitung des Evangeliums ist ein bisschen auf der Kippe gestanden. Es ist um die Frage gegangen, wird das Evangelium rein aus Gnade verkündigt oder wird ein Evangelium Jesus plus verkündigt? Und das war nicht nur damals ein Thema, sondern das sehen wir in der ganzen Kirchengeschichte. In den verschiedenen Kirchen hat es dann eben dieses Jesus plus Evangelium gegeben. Gnade plus eigene Leistung, eigene Gerechtigkeit, plus Tradition, plus Glaube an die Kirche, plus Beichten gehen, plus Sakramente, was auch immer. Und dieses Gnade plus Evangelium war oder ist bis heute ein Riesenhindernis dafür, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, dass Menschen wirklich die Gnade erkennen und erfahren und erleben. Und das sehen wir eben in diesem Brief an die Galater. Da schreibt Paulus zum Beispiel in Kapitel 2 von genau dieser Begegnung. Da geht es darum, dass Petrus ist zuerst nach Antiochia gekommen und hat mit den Heidenchristen, mit den Christen aus Nationen, Tischgemeinschaft genossen. Sie haben gemeinsam gegessen. Es hat alles gepasst. Aber dann ist diese Gruppe aus Jerusalem gekommen. Da sind diese falschen Brüder, wie Paulus auch sagt, nach Antiochien gekommen. Und die Folge davon war, dass der Petrus sich von den Nichtjuden zurückgezogen hat. Er hat dann Angst gehabt vor diesen Juden und wie damals, die Nichtjuden waren unrein, mit denen durfte man keine Gemeinschaft haben, hat sich von denen zurückgezogen und der Paulus ist ihm, ja, hat ihm voll widerstanden, hat ihn heftigst angegriffen, lesen wir hier. Da hat es also auch hier schon einen Streit gegeben, wo der Paulus gesagt hat, Petrus, du bist der Heuchler, zuerst sitzt du mit Nichtjuden zusammen, dann kommen die Juden aus Jerusalem, die von sich behauptet haben, dass sie von Jakobus geschickt worden sind und du ziehst dich zurück und hast nur noch Gemeinschaft mit den Juden. Sogar der Barnabas ist angesteckt worden, wie es hier heißt, und Paulus hat hier Heuchelei eben angesprochen. Also das war die erste große Herausforderung für die Gemeinde, die damals da war. Wird es wirklich geschafft, dass aus Juden und Nichtjuden das eine Gottesvolk entsteht, so wie es im Neuen Testament steht? Dass wirklich so ist, dass Juden und Nichtjuden zu einer Familie werden? Oder gibt es da noch Trennwände, gibt es da Mauern dazwischen, wie wir hier sehen? Das war die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung war, dass sie eben gekommen sind mit diesem Jesus-Plus-Evangelium. Dass sie eben gesagt und gelehrt haben, es reicht nicht aus, nur an Jesus zu glauben. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und da ist Paulus im Galaterbrief sehr, sehr deutlich. Und dann schreibt er eben an die Geschwister dort, ich wundere mich in Kapitel 1, Vers 6 bis 8, schreibt Paulus, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer auch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Also Paulus wird hier sehr, sehr deutlich und sagt eben, hey, ihr habt begonnen, ihr habt ans Evangelium geglaubt, aber jetzt lasst ihr euch verwirren von diesen falschen Brüdern, die ein anderes Evangelium bringen, und lasst euch davon abbringen, eben an die reine Gnade zu glauben. Und er wird sehr deutlich und sagt, jeder, der anderes Evangelium verkündet, obwohl es nur eines gibt, der sei verflucht, also der wird von Gott gerichtet werden. Und dann schreibt er eben in diesem Galaterbrief, geht er noch weiter darauf ein, was das wirklich bedeutet hat. Schreibt in Galater 2 eben davon, dass diese Eindringlinge, wie er sie nennt, mit falschen Lehren eben probiert haben, sie wieder wegzulocken. Weg von der Gnade, weg vom Evangelium. Und wie es hier heißt, ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Also die haben gelehrt, zurück zum Gesetz, zurück zum Gesetz Mose. Eigene Leistung ist wichtig. Und dann lesen wir davon, wir haben uns ihnen aber nicht gebeugt. Also Paulus ist mit Barnabas ganz, ganz klar dagegen vorgegangen und haben gesagt, na, das Evangelium soll unter allen Umständen erhalten bleiben. Paulus hat gespürt, da ist große Gefahr da. Da kommt dieser Virus von der Gesetzlichkeit zurück in die Gemeinde und es besteht Gefahr, dass sie sich vom Weg abbringen lassen. Und dann lesen wir mehr und mehr im Galaterbrief, einfach wenn wir sehen, wie Paulus, ich sage mal, gekämpft hat für diese Gemeinde. Er hat dort begonnen, Gemeinde ist entstanden, aber jetzt hat er gespürt, durch diese falschen Lehrer der Gesetzlichkeit wird alles wieder angegriffen. Dann sagt er ihm, ihr seid so unverständig, und dann fragt er, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Christus ist euch so klar vor Augen gestellt worden, was Jesus getan hat, das reicht, das genügt. Und dann fragt er, habt ihr den Geist Gottes durch Gnade empfangen oder dadurch, dass ihr Gesetze befolgt? Und dann ermutigt er sie wirklich, ihr habt im Heiligen Geist begonnen, lasst euch nicht davon abbringen, werdet nicht wieder gesetzestreu und probiert nicht, dass ihr durch eigene Leistung gerettet werden wollt. Und dann sagt er eben ganz, ganz klar, die Arbeit wäre von uns sonst umsonst gewesen. Dass ihr zum Glauben gekommen seid, ist umsonst, wenn ihr jetzt wieder beginnt, nach dem Gesetz zu leben. Und Paulus verdeutlicht das immer wieder. Der ganze Galaterbrief geht darum, dass Gnade gegenüber Gesetz gestellt wird. Und dass immer gesagt wird, durch Gnade wird man gerettet, aber wer probiert, durch Gesetz gerettet zu werden, der ist verflucht, wie es hier in Kapitel 3 heißt. Der steht unter einem Fluch. Warum steht man unter einem Fluch, wenn man durch Gesetz gerettet werden will? Einfach, weil man es nicht schafft. Die Bibel sagt klar, wer gegen ein Gesetz verstößt, der hat gegen alle Gesetze, gegen alle Gebote verstoßen. Es ist für einen Menschen unmöglich, durchs Befolgen des Gesetzes gerettet zu werden. Und wir merken das zum Beispiel in unserer Arbeit mit Muslimen ganz, ganz stark, was für Fluch das ist, wenn man probiert, durch eigene Leistung gerettet zu werden. Die haben alle Angst vom Tag des Gerichts, wenn es die Waage gibt, gute gegen böse Taten. Die haben alle Angst davor, vor Gott zu stehen, weil sie im innersten Herzen wissen, sie sind nicht gerecht. Sie sind nicht gut. Sie können aus eigener Leistung, können sie Gott nie befriedigen, können sie Gott nie zufriedenstellen. Und das schreibt Paulus da immer und immer wieder. Und man spürt richtig, wie er sich in seinen Brief da hineinsteigert und wo er einfach Angst hat um die Gemeinde. Kapitel 4 sagt er, ihr kennt Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es nur möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von neuem dienen und ihre Sklaven sein? Ihr seid doch frei geworden durch die Gnade, durchs Evangelium und jetzt wollt ihr euch wieder zu Sklaven des Gesetzes machen. Und dann schreibt er am Ende, ich bin in Sorge wegen euch. Sollte es umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe. Und dann Kapitel 5, dieser ganz, ganz bekannte Abschnitt, wo es heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Also da merkt man ganz, ganz klar, wie brennend dieses Anliegen für Paulus war. Wo er gesagt hat, wenn ihr jetzt wirklich zu dem Punkt kommt, dass ihr sagt, das Kreuz alleine, das, was Jesus für mich getan hat, das reicht nicht. Ich muss, um gerettet zu werden, meinen Beitrag leisten. Ich brauche Jesus gar nicht wirklich. Ich bin eher ein guter Mensch. Ich schaffe das. Wenn ich mich bemühe, wenn ich fromm leben will, dann kann ich gerettet werden. Und dann wird Paulus ganz deutlich und sagt eben, wenn ihr das probiert, dann wird euch das, was Jesus für euch getan hat, nichts nützen. Dann seid ihr auf euch alleine gestellt, dann müsst ihr selber gerettet werden durch das, was ihr leistet. Paulus sagt, dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Dann steht ihr wieder unter dem Gesetz und müsst eben durch eigene Frömmigkeit gerettet werden. Und das war eben das Thema, mit dem die Delegation, sage ich jetzt mal, von Paulus und Barnabas und den anderen von Antiochien zurückgegangen ist nach Jerusalem, weil das Thema so brisant war, weil es echt darum gegangen ist, worauf wird Gemeinde gegründet, worauf wird Gemeinde gebaut. Und wie sie nach Jerusalem kommen, dann diskutieren sie von Anfang an diese Frage. Weil auch dort heißt es dann ab Vers 6, Apostelgeschichte 15, dass sie gemeinsam mit den Ältesten und den Leitern dort dieses Thema diskutiert haben. Und wie es hier heißt, sie haben lange und intensiv miteinander diskutiert. Das war jetzt das zentrale Thema. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Was ist das Evangelium? Was ist die Botschaft? Worauf ist der Glaube gegründet? Gnade oder Gnade plus, Jesus plus? Und hier wird jetzt deutlich, wie sie es dann klargestellt haben. Der Petrus, der ist dann der Erste, der hat sich immer wieder als dieses Alpha-Tier offenbart im Neuen Testament, sage ich jetzt einmal, der ist vorangetreten, gerade Petrus, wo wir vorher auch gelesen haben, der selbst eben ein bisschen zu kämpfen hatte, mit dem die Heiden kommen dazu, der steht jetzt zuerst auf und stellt jetzt ganz, ganz klar vor allen anderen, es ist nicht so, dass wir aus eigener Leistung gerettet werden, sondern Gott macht keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen Juden und Nationen. Alle werden nur unter Anführungszeichen, durch Gnade gerettet. Alle werden gerettet, weil Gott im Inneren arbeitet. Wo es eben in Vers 9 heißt, er hat ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Nicht aufgrund von Werken, nicht aufgrund der eigenen Frömmigkeit oder dem Versuch, ein guter Mensch zu sein, sondern allein durch Glauben, allein durch Gnade. Und es ist nicht um äußere Reinigung gegangen, wie es in Religion ja oft ist. Es geht darum, was man darstellt oder was man macht. Wenn Muslime beten, dann reinigen die ihre Hände, da gibt es die Waschungen, da wird äußerlich gereinigt. Aber Petrus spricht ja, nein, es geht um die innere Reinigung. Es geht um die Reinigung des Herzens. Und in Vers 11 macht das deutlich, einzig und allein durch die Gnade des Herrn wird man gerettet. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Plan B, es gibt keine Möglichkeit, aus eigener Leistung auch nur irgendwas dazu beizutragen, sondern das geschieht einzig und allein durch die Gnade. Nach der Rede von Petrus ist die Versammlung ein bisschen ruhiger geworden, die zuerst so heftig diskutiert hat. Dann sind Paulus und Barnabas wieder aufgetreten und haben davon berichtet, was Gott getan hat unter den Nationen. Aber dann war es noch nicht fertig, sondern dann ist als Nächstes ist Jakobus aufgetreten. Da geht es weiter, weil sonst wird es zu lange. Dann ist Jakobus aufgetreten und hat das Wort ergriffen. Und der Jakobus, das war ja derjenige, der auch Jakobus der Gerechte genannt worden ist. Das war so der Leiter von Jerusalem, das war so der Eckpfeiler in Jerusalem von der Gemeinde. Und das war sicher so ein bisschen die Hoffnung auch von diesen, sage ich jetzt mal, frommen Juden in der Gemeinde, die gehofft haben, dass das Gesetz an Bedeutung gewinnt. Und da haben sie wahrscheinlich damit gerechnet. Ja, der Jakobus, der wird das Ganze jetzt klarstellen. Der wird jetzt eben sagen, wie wichtig das Gesetz ist. Aber auch der Jakobus hat das Ganze nochmal unterstrichen. Zuerst hat er eben gesagt, was der Petrus gesagt hat, hat es nochmal bestätigt, dass die Nichtjuden angenommen worden sind und Gott begonnen hat, sein Volk, seine Gemeinde aus allen Nationen zu sammeln. Und dann macht er was Interessantes, dann greift er das Alte Testament auf und sagt eben, schon in den Propheten wurde das geschrieben, beziehungsweise stimmt das überein mit dem, was die Propheten sagen, dass auch die anderen Völker hinzugefügt werden sollen in die Gemeinde. Und dann in Vers 19, deshalb steht für mich die Entscheidung fest. Und dann sagt er, wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht die Last des Gesetzes auf die neuen Jünger, auf die neuen Gläubigen legen. Wir dürfen nicht Jesus plus verkündigen, sondern sie werden wirklich rein durch Gnade gerettet. Er hat dann noch auf vier Gebote hingewiesen, die trotzdem wichtig sind oder Dinge zu unterlassen. Das eine war eben Verunreinigung durch Götzenverehrung, jede Form von Unmoral sowie Genuss von Blut und nicht ausgeblutetem Fleisch. Da gibt es jetzt verschiedenste Auslegungen, warum genau die vier. Da müsst ihr euch selber informieren oder gescheitere Bibelkenner fragen. Geht in verschiedene Richtungen. Aber ich denke, das ist gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist der Hinweis auf die Gnade. Das Wesentliche ist, dass alle, Paulus und Barnabas, Petrus und jetzt auch der Jakobus, klar gesagt haben, es geht nicht ums Gesetz. Es geht nicht um das Befolgen des Gesetzes. Und das wollten sie oder das mussten sie von Anfang an klarstellen, damit eben die Basis für die Gemeinde, für die weltweite Gemeinde, damit die gelegt ist. Weil wir haben ja gesehen im Galaterbrief, wie dieser Virus, sage ich jetzt noch einmal, von der Gesetzlichkeit die Gemeinde schon infiziert hat, die neuen Gemeinden dort. Wie sie das ausgebreitet hat, was diese Judaisten damals verkündet haben, Jesus plus Gesetz, das hat schon ganz, ganz große Auswirkungen gehabt. Und deswegen haben sie jetzt die Entscheidung getroffen, okay, so lassen wir stehen. Dann haben sie gesagt, wir schreiben jetzt einen Brief gemeinsam an diese neuen Gemeinden, damit es vom Apostelkonzil, damit es von den Ältesten, von der Leitung der Jerusalemer Gemeinde, damit das ein für alle Mal klar ist. Weil sie haben auch klargestellt, diese Leute, die in Antiochien und in den Gemeinden dort gesagt haben, sie sind von Jakobus gesandt, die sind gar nicht ausgesandt worden. Das war einfach ein falscher Vorwand, damit wollten sie eben sagen, die Jerusalemer Gemeinde steht hinter uns. Aber hier hat die Jerusalemer Gemeinde jetzt klargemacht, nein, es ist ganz, ganz anders. Haben in den Brief praktisch das Gleiche nochmal reingepackt, wie der Jakobus in seiner Rede gesagt hat. Und haben gesagt, dabei soll man es belassen. Mit dem, was in diesem Brief steht, soll man jetzt hingehen zu diesen neuen Gemeinden und soll sie darauf hinweisen, Gnade allein genügt, Jesus genügt. Und sie müssen sich nicht beschneiden lassen, sie müssen nicht zuerst Juden werden, um zur Gemeinde Jesus dazuzugehören. Und mit diesem Brief hat man dann gemeinsam noch mit Judas und Silas hat man dann nochmal so eine Delegation mit Paulus und Barnabas wieder hingeschickt nach Antiochien. Was auch hier wieder deutlich wird, ist, dass es keine Entscheidung aus dem Bauch heraus war von den Ältesten, sondern auch Jakobus stellt wieder klar, wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist sind zu dem Entschluss gekommen. Und das sehen wir gerade in der Apostelgeschichte ja immer und immer wieder, dass die Gemeindeleitung sich Zeit genommen hat fürs Gebet, dass sie den Herrn gesucht haben, dass der Heilige Geist ihnen Dinge aufs Herz gelegt hat, dass sie dann das, was der Heilige Geist ihnen aufgetragen hat, dass sie das weitergegeben haben. Und jetzt nehmen sie eben diesen Brief, gehen dann wieder zurück nach Antiochien, um die junge Gemeinde dort mit dem, was sie in Jerusalem jetzt erlebt haben, zu ermutigen. Sie zu ermutigen und ihnen Mut zu machen, wirklich festzustehen, wirklich dabei zu bleiben, was sie von Paulus und Barnabas gehört haben. Und dann heißt es eben, Paulus und Barnabas, sowie die Delegierten, wurden offiziell verabschiedet und machten sich auf den Weg nach Antiochia. Dort angekommen, beriefen sie eine Versammlung der ganzen Gemeinde und übergaben den Brief. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Judas und Silas waren Propheten und sie nahmen sich viel Zeit, den Geschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Nachdem sie eine längere Zeit dort verbracht hatten, wurden sie von den Geschwistern mit dem Friedensgruß verabschiedet und kehrten zu denen zurück, die sie geschickt hatten. Paulus und Barnabas hingegen blieben zunächst in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterrichteten sie die Menschen in der Botschaft des Herrn und verkündigten das Evangelium in der ganzen Stadt. Also sie haben den Brief zurückgebracht, die Gemeinde dort, die jungen Gläubigen haben sich unglaublich gefreut über das, was da an guter Nachricht gekommen ist, dass wirklich dieser Glaube an die Gnade, Glaube an das Evangelium, dass es genug ist. Sie wurden von Paulus und von Barnabas, aber auch von Silas und von Judas eben ermutigt. Interessant ist, dass da angegeben ist, das waren Propheten, weil prophetische Gabe wird ja noch definiert auch im NT mit, im Neuen Testament mit, dass zur Ermutigung, zur Ermahnung und zur Erbauung dienen soll. Und das war das, was diese junge Gemeinde, die so durchgeschüttelt worden ist, eben durch den Einfluss auch von diesen Judaisten, die sie wieder unter das Gesetz bringen wollten, da sind sie jetzt ermutigt worden. Und das ist was ganz was Typisches, was den Dienst von Paulus und von Barnabas eben auch geprägt hat. Ja, sie haben das Evangelium weitergesagt, ja, sie haben missioniert, sie haben neue Gemeinden gegründet, aber ihnen war es auch absolut wichtig, dass sie die neuen Gläubigen stärken. Das sehen wir beim Paulus, gerade auch wenn wir seine Briefe lesen, was für ein Anliegen der gehabt hat für die neuen Gläubigen. Er schreibt oft, ihr seid meine Kinder, ihr seid diejenigen, die ich im Herzen trage, ihr seid diejenigen, für die ich alles gebe. Er schreibt, Tag und Nacht habe ich für euch gebetet. Wir lesen dann in den Briefen und auch in der Apostelgeschichte, dass er immer wieder auch Mitarbeiter hingeschickt hat, um zu schauen, wie geht es der Gemeinde, um zu ermutigen, um zu stärken. Er hat selber probiert auf seinen Reisen, dass er bei den Gemeinden wieder vorbeikommt, um zu ermutigen, um zu motivieren, um für sie einzutreten. Und er hat natürlich auch seine Briefe geschrieben, auch wieder zur Erbauung, zur Ermutigung. Und das sehen wir hier und das haben wir auch bei der ersten Missionsreise gesehen, Apostelgeschichte 14 eben, wo es auch dort geheißen hat, gegen Ende der Missionsreise sind sie auf dem Weg nach Antiochien wieder in die Städte gegangen, in die Dörfer gegangen, wo sie Gemeinde gegründet haben, um die Jünger dort zu ermutigen, zu stärken und zu motivieren, am Glauben festzuhalten, weil sie gesagt haben, Vers 22 in Apostelgeschichte 14, nach Gottes Plan, sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Das haben die Apostel selbst erlebt, dass sie viel Schweres durchmachen mussten. Ich finde es unglaublich ermutigend, aber auch herausfordernd von Paulus und von Barnabas, dass sie wieder in diese Dörfer gegangen sind, weil sie haben ja selbst kurz davor in diesen Dörfern Verfolgung erfahren. Paulus ist sogar gesteinigt worden, dass sie geglaubt haben, er war tot. Trotzdem geht er kurze Zeit später wieder dorthin, um zu ermutigen. Es war ihm unter Anführungszeichen egal, ob er dann stirbt. Ihm war wichtig, sich einzusetzen, zu ermutigen, zu erbauen, für die Gemeinde da zu sein. Und das war ganz, ganz ein prägender Bereich des Dienstes von Paulus und Barnabas. Das war nicht, wir evangelisieren, da entsteht eine Gemeinde und alles gut, sondern sie sind dran geblieben. Sie haben gebetet, sie sind füreinander eingetreten. Und das ist etwas, was uns auch herausfordern soll, auch ermutigen soll. Zum einen die Zeit zu nutzen, um das Evangelium weiterzugeben, hinauszugehen zu den Nationen, dass wir auch beten, wie die Gemeinden damals, Herr, wen von uns möchtest du vielleicht irgendwo anders hinsenden? Wen möchtest du in andere Gegenden senden, in die Weltmission, um Gemeinde zu bauen? Dass wir uns auch herausfordern lassen, den Nationen zu begegnen, die bei uns in Graz sind. Wir haben ca. 150 Nationen in Graz. Wäre schön, wenn zumindest eine Person von jedem Land hier wäre, ein bisschen Platz haben wir noch. Aber dass wir dieses Anliegen auch haben, dass wir diese Liebe haben für die Menschen, dass wir aber auch diesen Wunsch haben, neu zum Glauben gekommene zu stärken, zu ermutigen, ihnen Mut zu machen, allein aufs Kreuz zu schauen, ihnen klarzumachen, es geht nur um Gnade. Wir brauchen keinen Gemeinde- oder sonstigen frommen Regelkatalog, den wir jetzt einhalten müssen, um wahre oder gute Christen zu sein. Natürlich wollen wir so leben, wie Gott es will, aber das geht aus der inneren Veränderung heraus. From inside out, wie wir zuerst gesungen haben. Es ist der Heilige Geist, der uns verändert. Es ist reine Gnade, dass Gott uns zu neuen Menschen macht. Dass er uns alle Schuld, alle Sünde vergibt, dass er dann so in uns wirken will, dass andere auch abspüren, ja, die Personen, die Leute sind mit Gott unterwegs. Dass wir uns auch ermutigen und herausfordern lassen, wirklich auch die Zeit zu nützen, die wir haben. Wie Paulus, der eben gesagt hat, dafür lebt er, dazu ist er berufen worden, das Evangelium weiterzugeben. Dazu sind wir berufen worden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, ihr seid auch am Nachrichten schauen, am Weltpolitik verfolgen. Sind turbulente Zeiten. Aber ich merke in so vielen Gesprächen, so schwierig es für viele ist, egal ob das die Iraner sind, die wirklich verzweifelt sind wegen der Situation in ihren Heimatländern, oder ob das Syrer sind oder ob das Afghanen sind, ganz egal. Aber man merkt, das, was Jesus gesagt hat, ist eine absolute Hoffnungsbotschaft. Das ist eine Freudenbotschaft, das ist die Botschaft, das ist die einzige Botschaft, die wahren Frieden bringt. Und das muss man da herausfordern lassen, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Letztens war in der kleinen Zeitung eine Umfrage, wie viel Prozent der Österreicher sehen der Zukunft positiv entgegen? Wenn Sie in den nächsten 5 oder 10 Jahren schauen, wie viel haben wir ein positives Zukunftsbild? Was schätzt ihr? Wie viel Prozent war angegeben? 35? Es waren 16%. Ja. 16% der Österreicher schauen positiv in die Zukunft. Das sagt sehr, sehr viel aus. Und das spiegelt sich wieder in dem, wie die Gesellschaft heute, ja, was der Zustand der Gesellschaft ist. Und das ist so genial für uns zu wissen, wir sind berufen als Botschafter der Liebe, des Friedens. Wir sind Licht dieser Welt und wir können darauf hinweisen, auf denjenigen, der alles neu machen wird, auf denjenigen, der wahren Frieden bringen wird. Und von daher lassen wir uns motivieren von diesen Bibeltexten in der Apostelgeschichte und beten wir ganz, ganz neu, dass Gott auch uns gebraucht und dass er durch uns sein Reich baut. Amen.